Die neuen Gesichter im schwarz-roten Kabinett. Wer wird was, fragt die FAZ. Und wir wissen das nicht. Aber es interessiert uns auch nicht, weil es vollkommen unerheblich ist. Und damit herzlich willkommen zur 41. Ausgabe von Me, Myself and Media. Manchmal ist ja Lethargie, eine Zwangspause und vermeintlicher Stillstand ideal geeignet, um dann das zu bekommen, was man den Durchblick oder auch den politischen Durchblick nennen könnte. Ich meine, wir alle dürfen es bemerkt haben, wir haben jetzt schon seit mehreren Monaten keine wirkliche Regierung. Man kloppt sich. Wir wissen nicht, kommt es zur GroKo oder nicht, wer bekommt welchen Posten. Wir brauchen auch keinen politischen Gegner mehr, das macht die SPD untereinander aus. Aber trotzdem läuft irgendwie alles. Ne? Und die Frage ist, warum läuft irgendwie alles? Und ich möchte hier zwei sehr, sehr steile Thesen formulieren, um die wir uns in den nächsten Minuten kümmern wollen. Erstens, es ist vollkommen unerheblich, wer auf diesem Kahn BRD auf der Brücke steht, weil diesen Kahn gibt es eigentlich gar nicht. Es ist eine Soap, es ist ein Traumschiff. Und zweitens, wer hat in den letzten Jahrzehnten eigentlich den amerikanischen Interessen am meisten geschadet? Diese beiden Fragen wollen wir beantworten. Kommen wir zu diesem Kahn, BRD-Kahn. Wie gesagt, es handelt sich um eine Soap, das behaupte ich. Und von da ist es auch vollkommen egal, wer Captain Merkel spielt oder der blinde Passagier Schulz. Denn alles, was in dieser Serie passiert, wird außerhalb der Serie entschieden. Aber wir werden dann in der Serie immer wieder auf Entscheidungen vorbereitet, die in der echten Welt tatsächlich stattfinden sollen. Deswegen kommen wir am besten gleich zu denjenigen, die die Sendung produzieren. Denn das sind die eigentlichen Machthaber. Kommen wir zu den Produzenten. Wir haben es mit einem Trio zu tun. Fangen wir beim wichtigsten Player an. Das ist die Faust, das ist das Pentagon. Hier wird über Leben und Tod entschieden. Das Pentagon ist das Headquarter der NATO. Und wenn dort entschieden wird, dass die Bündnispartner wie zum Beispiel Deutschland an einem Krieg teilzunehmen haben, dann hat Deutschland an einem Krieg teilzunehmen, wie zum Beispiel in Afghanistan. Das war ja keine freiwillige Entscheidung, das war ein Befehl. Jetzt könnte man sagen, ja, aber der Schröder, der hat doch damals beim Irakkrieg gesagt, er ist nicht dabei. Das ist richtig, aber er wurde im Nachhinein zur Kasse gebeten. Also aus dieser Nummer kommt niemand raus. Da sind wir schon beim Stichwort Geld. Dann müssen wir dann zum zweiten Player, nämlich nach New York City, die Wall Street. Hier wird über das Geld und die Geldflüsse entschieden. Und wenn an der Wall Street der Geldhahn zugedreht wird, auch Richtung Deutschland, dann kann man Deutschland quasi finanziell strangulieren. So wird Deutschland gesteuert. Ja, über die großen Finanzströme. Was fließt in die Rentenkasse? Was fließt in den DAX? All das ist eben eine Dollarschraube und die funktioniert. Und zum Schluss haben wir die öffentliche Meinung. Das, was wir freie Presse nennen, ist in Wirklichkeit embedded. Es besteht aus jede Menge Alpha-Journalisten, es besteht aus Thinktanks, aus Stiftungen und NGOs. Und dahinter stecken 27.000 PR-Berater, die direkt vom Pentagon gesteuert werden. Der ein oder andere Alpha-Journalist, der muss gar nicht wissen, dass er die Interessen Washingtons vertritt. Nur falls er es nicht tut, macht er keine Karriere. So funktioniert das System und es funktioniert. Das, was ich hier gerade beschrieben habe, ist jetzt nicht so neu. Man nennt es den militärisch-industriellen Medienkomplex und über den hat schon Frank Zappa gesagt, Politik ist die Unterhaltungsabteilung der Rüstungsindustrie. Da geht es vor allem um zwei Dinge, nämlich Geld und Geld. Da trifft altes Geld, die Old Economy aus Stahl, Auto, Öl, auf das neue Geld, das sind die Internet-Milliardäre. Und die Alten haben mit den Neuen so ihre Probleme. Einer der ganz Alten tatsächlich ist ja George Soros, 87 Jahre alt, war jetzt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos und hat da Folgendes gesagt, also über die neuen Milliardäre. Facebook und Google seien immer mächtiger werdende Monopole und die könnten geneigt sein, sich mit autoritären Regimen zu verbünden. Davos sei ein guter Ort, um zu verkünden, dass ihre Tage gezählt sind, fügte George Soros hinzu. Ich habe mir gefragt, Tage gezählt, das klingt wie eine Drohung. Plant George Soros eine Farbenrevolution in Silicon Valley oder aber soll die NATO direkt Kalifornien bombardieren? Man kann es auch noch platter formulieren. Die wenigen Superreichen, die Obszönreichen, haben enorme Probleme mit den anderen Obszönreichen. Man gönnt sich gegenseitig die Butter auf dem Brot nicht oder den Kaviar zum Champagner. Und deswegen können wir auch im Manager-Magazin Folgendes lesen. Unsere Volkswirtschaften belohnen ihr Reichtum als Arbeit. Also, wer arbeiten geht, der ist quasi selber schuld. Der Rest ist reich und lässt für sich arbeiten. Und das lohnt sich. Die aktuelle Oxfam-Studie 2017 gibt Folgendes zum Besten, nämlich 1% der Menschheit, 1% besitzt mehr als die 99%, die übrig geblieben sind. Und allein 2017 sind 82% der gesamten Gewinne auf das Konto dieser 1% geflossen. Ich möchte hier nochmal Oxfam zitieren. Wir haben hier eine Systemkrise, die schreiben, die Superreichen werden immer reicher und immer reicher, während Millionen von Menschen von Hungerlöhnen leben müssen oder nicht mehr überleben können. Das ist das Problem und dieses Fass hat enormen Druck. Kommen wir nochmal nach Davos zurück, diesem beschaulichen, aber doch auch elitären Pflaster in der Schweiz. Hier findet ja regelmäßig das Weltwirtschaftsforum statt. Wie gesagt, da treffen sich diejenigen, die eh schon am Drücker sitzen und die wollen dann den anderen sagen, wie es zu laufen hat. Ja, und interessant ist, wie uns der Alpha-Journalist Cornelius, Ressortchef der Süddeutschen Zeitung Außenpolitik, wie uns das verkauft. Ja, das ist ein typischer Alpha-Journalist, wie ihn wir am Anfang beschrieben haben. Er gehört zu diesen Leuten, die eben durch die PR-Berater gesteuert werden, ohne das wirklich zu wissen. Wie verkauft er uns, dass die Amerikaner die Spielregeln bestimmen wollen?
Das bedeutet übersetzt, die USA wollen selbst bestimmen, wie sie Handel treiben, nach welchen Regeln das Ganze stattzufinden hat und wer ausgeschlossen bleibt aus dem Spiel. Amerika kann es sich erlauben. Es ist ein großes Land mit einer großen Kaufkraft und die Märkte sind so gierig auf diese neuen Spielregeln, dass sie das Spiel mitmachen.
Wer sind denn eigentlich die Märkte, Herr Alpha-Journalist Cornelius? Ja, und sind sie wirklich so gierig oder sind es nicht Personen in diesen Märkten, die gierig sind? Ich möchte es mal übersetzen. Also die Vereinigten Staaten geben vor, wie der Welthandel zu laufen hat und wer nicht mitmischt und nicht direkt angegriffen werden kann, wie Russland und China, der hat sich gefälligst den Sanktionen anzuschließen. Also Europa soll zum Beispiel Russland und China sanktionieren, weil das den Amerikanern in den Kram passt. Mein Rat ist ja an die Deutschen, das nicht zu tun. Wir sind ein Land, was von Export lebt und China und Eurasien ist der größte Markt. Und die Amerikaner sollten vielleicht lernen, das, was sie selbst anderen diktieren, auch selber einzuhalten, nämlich ganz hinten anstellen. Was konnte man bisher tun, um sich aus dem Würgegriff des Systems zu befreien? Na, das war zugegebenermaßen bisher schwierig, denn solange der Motor in diesem Kapitalismusbus lief, wurde jeder verwarnt oder zusammengeschlagen, der versucht hat aufzumucken oder auszusteigen. Im Moment ist es aber so, dass dieser Motor sich ganz stark durch Überhitzung auf einen Motorschaden zubewegt. Deswegen wird der Bus auch langsamer. Die Vereinigten Staaten sind über Trump mit sich selber beschäftigt und das ist die Gelegenheit auch für Deutschland, auszusteigen und zwar vor der nächsten Haarnadelkurve, bevor das bergab geht. Herr Gauweiler hat in der NZZ das ähnlich umschrieben und ein paar Tipps gegeben an die Regierung.
Ich saß vor ein paar Wochen bei einem Abendessen neben einem sehr, sehr hohen SPD-Politiker. Der hat mich gefragt, Herr Gauweiler, unter uns, was müssen wir tun? Ich habe ihm das geraten, was ich allen Volksparteien raten würde. Erstens, alle Bundeswehrsoldaten zurück nach Deutschland und wenn wir dafür die verbliebenen Air Berlin-Maschinen requirieren müssen. Zweitens, alle Flüchtlinge, die im Land sind, egal ob legal oder illegal, in Arbeit bringen, um ihrer selbst und ihres Ansehens in der Bevölkerung willen. Wenn ich meinen Kindern sage, ihr dürft jahrelang alles machen, was ihr wollt, nur nicht arbeiten, dann weiß ich, wie es hinterher ausschaut. Drittens, Freiheit oder Goldman Sachs. Diese ganze Draghi-Nummer, diese Billionenverschuldung an den Parlamenten vorbei, muss aufhören. Viertens, Russland-Boykott beenden. Eines der wenigen Länder, denen wir Deutschen noch sympathisch sind, behandeln wir am schlechtesten.
Gehen wir nochmal zurück zum Anfang dieser Sendung. These 1. Ich behaupte ja, dass es vollkommen egal ist, wer bei uns auf der Regierungsbank sitzt, weil es sich um eine Soap handelt, also eine Serie, die Reality simuliert, aber alles in dieser Serie wird ja von außen hineingeschrieben und wir werden damit auf tatsächliche Ereignisse vorbereitet. Das erklärt auch, warum diese Presse bis heute jeden Tag schlecht über Donald Trump schreibt. Was sind das eigentlich für Leute? Nun, es sind die, die übrig geblieben sind aus der alten Machtklicke. Es hat ja in Washington einen Wechsel stattgefunden. Die, die über Jahrzehnte am Drücker waren, waren vor allem deswegen auch am Drücker, weil sie regelmäßig Kriege geführt haben und da sich dumm und dämlich verdient. Man muss sich nur daran erinnern, dass ja der von den Medien geliebte Barack Obama während seiner gesamten Amtszeit, und das ist einsamer Rekord bei allen Präsidenten, die es bisher gegeben hat, während jedem Tag einen Krieg geführt hat. 7 Länder wurden unter seiner Regie angegriffen. Trotzdem war er ein Friedensnobelpreisträger. Und Donald Trump, und das muss man ihm zugute halten bei allem Wahnsinn, den er auch verströmt, Donald Trump hat nach einem Jahr Amtszeit immer noch keinen einzigen neuen Krieg angefangen. Ja, er hat das Rüstungsbudget nochmal erhöht und damit schafft er Arbeitsplätze in der Industrie und damit auch Rückhalt bei der amerikanischen Bevölkerung. Aber er beginnt dann die Kriege nicht. Ja, die sind ja das eigentliche Geschäft für die Rüstungsindustrie, wo dann zerbombt wird und auch wieder aufgebaut. Das macht er eigentlich nicht. Der droht ständig. Er droht Nordkorea, er droht den Russen, er droht den Chinesen, er droht dem Iran. Aber wenn es dann darum geht, den Abzug zu betätigen, dann dann betätigt er ihn nicht. Und deswegen ist es so, dass diese Presseabteilung, ja, der alten Macht versucht, Donald Trump irgendwie loszuwerden, indem man zum Beispiel immer wieder behauptet, dass der Mann überhaupt im Amt ist, hat damit zu tun, dass sein Freund Putin ihm die Wahl quasi gehackt hätte über die sozialen Netzwerke. Im Spiegel kann man Folgendes lesen: Trump ist zu dumm, um sich zu verschwören, und es wird eine Frage gestellt, wird der Präsident die Russland-Affäre politisch überleben? Seit über einem Jahr versucht diese Presse und die angeschlossenen Geheimdienste, Donald Trump nachzuweisen, dass Putin ihm die Wahl gewonnen hätte, und es gelingt einfach nicht. Es kann auch gar nicht gelingen, weil das Ganze ist wirklich ein Fake, inszeniert von Hillary Clinton und ihrer Gruppe und denen, die hinter ihr das Ganze finanziert haben, weil Präsidenten sind ja keine Einzeltäter, auch nicht Angehende, sondern dahinter sind ja immer Gruppen, die den Wahlkampf finanzieren. Also es gelingt einfach nicht, und das war auch schon mehrfach bei der Washington Post Cover Story, liebe Kollegen vom Spiegel, nämlich, dass Hillary Clinton diese vermeintlichen Beweise selber in Auftrag gegeben hat, und wir haben das schon x-mal berichtet. Wir können auch Englisch, wir können auch die Washington Post lesen. Geht doch mal einfach bei denen ins Archiv. Langsam wird es lächerlich. Im Übrigen hat Herr Trump in einer Welt-Interview, habe ich es gerade gelesen, auch gesagt, er freut sich sogar regelrecht auf eine Aussage unter Eid zur Russland-Affäre. Es gibt ja einen Sonderermittler Müller, und was da zutage tritt, das interessiert uns alle, denn hier schlummert etwas, das weit größer ist als die Watergate-Affäre. Darüber liest man aber in den deutschen Medien nichts. Komisch. Wenn man wirklich wissen will, was Phase ist in den Vereinigten Staaten, was der Ermittlungsstand ist, dann braucht man Arti-Deutsch. Das ist leider so. Dort kann man nämlich Folgendes lesen: Schlimmer als Watergate. Ein Geheimdossier soll illegale Überwachung Trumps durch US-Behörden belegen. Man muss sich erinnern, damals ist Nixon aus dem Amt entfernt worden wegen der Watergate-Affäre. Gab es auch einen bekannten Film dazu. Und jetzt kommt heraus in einem Memo, dass FBI, also die Bundespolizei, und dass das US-Justizministerium Trumps Wahlkampfkampagne abgehört haben, um Hillary dazu zu verhelfen, die Wahl zu gewinnen. Das wäre die Story, lieber Spiegel-Kolumnist, aber das darfst du ja nicht schreiben. Wer es auch nicht schreiben darf, ist die FAZ in Frankfurt. Die lässt jetzt einen Mann zu Wort kommen, der mir irgendwie bekannt vorkam und euch auch gleich bekannt vorkommen wird. Es handelt sich um Philipp Selikow. Er schreibt, Trump ist eher ein nationaler Sozialist. Nationaler Sozialist, klingt schnell gesprochen wie Nationalsozialist, und das soll es auch. Man möchte diesem Herrn Trump ja auch noch braune Soße anheften. Und der Herr Selikow wird dann auch gefragt, sagen Sie mal, Herr Selikow, was stört Sie denn eigentlich an diesem Herrn Trump so? Was macht ihn denn eigentlich zu einem nationalen Sozialisten? Und der Herr Selikow sagt dann Folgendes: Bei Trump reden wir über einen unverblümten Nationalismus, kombiniert mit einem Staatsinterventionismus und dem Bestreben, dass der Staat größere Kontrolle haben soll über die Wirtschaft und auch über die Gerichte und die Presse. Ist das so, Herr Selikow? Und lässt sich das irgendwie aus der Vergangenheit von Trump belegen, dass er eigentlich ein verkappter Kommunist ist? Was mich so ein bisschen stört an diesem Text der FAZ ist, dass die FAZ so tut, als wäre der Herr Selikow ein ganz normaler Historiker. Aber das ist er nicht. Herr Selikow war nämlich derjenige, der den 9-11 Commission Report geleitet hat, also der für die Ergebnisse bzw. für die Nichtergebnisse zuständig ist. Und Herr Selikow ist eine Art Hellseher. Ja? Er hat nämlich schon 1998, also Jahre vor dieser Katastrophe, etwas geschrieben, und zwar einen Aufsatz in Foreign Affairs zusammen mit dem ehemaligen Chef der CIA. Und dieser Aufsatz trug den Titel Katastrophaler Terrorismus. Es ging damals um den Anschlag von 1993, auch im World Trade Center im Keller. Und er hat damals Folgendes formuliert, nämlich was passiert wäre, wenn schon damals ja die beiden Zwillingstürme in sich zusammengekracht wären. Hört an, mit welcher Hellsicht er damals schon Zustände beschrieb, die dann genauso kamen.
Die USA würden mit drakonischen Maßnahmen antworten. Die Freiheitsrechte einschränken, eine erweiterte Überwachung der eigenen Bürger vorantreiben, die Gefangennahme von Verdächtigen und die Anwendung von tödlicher Gewalt.
Wow! Also was der Herr Selikow 98 alles schon wusste, zusammen mit dem ehemaligen Chef der CIA. Ja? Das Spezialgebiet von Selikow, diesem Historiker, ist übrigens das Schaffen eines öffentlichen Mythos. Das ist seine akademische Expertise, nämlich das Einbrennen und Formen von Ereignissen. Dr. Lene Ganser würde sagen, Framing. Und jetzt wirft dieser Selikow Herrn Trump vor, er würde zu viel Staat fordern. Das ist interessant, denn seit dem 11. September wurde ja genau dieser Tiefenstaat, also mehr Staat geht ja eigentlich gar nicht, der wurde da aktiv und zwingt ja die Restwelt in den War on Terror. Und dieser Mann, ja, wird von der FAZ als ganz gewöhnlicher Historiker verkauft. Interessant ist übrigens, wen er ersetzt hat, weil eigentlich sollte den Commission Report leiten ein gewisser Herr Kissinger, aber das ging dann nicht, weil man hat ihm nachgewiesen, dass er Geschäftskontakte hatte zur Familie Bin Laden. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, der Herr Selikow Das ist kein neutraler Historiker. Nein, er gehört der alten Machtklicke an, die es nicht verknusen kann, nach Jahrzehnten aus der ersten Reihe verdrängt worden zu sein, denn dort sitzt jetzt die ebenfalls korrupte Trump-Family und die Finanziers dahinter. Wie gehen die Vereinigten Staaten eigentlich mit all den Menschen um, die das irgendwie aufdecken, die das leaken? Zum Beispiel Julian Assange, den Erfinder von WikiLeaks. Nun, die jagen diese freien Journalisten wie räudige Hunde und der Westen schaut dabei zu. Gar kein Problem. Da sind wir bei Julian Assange, der seit 5,5 Jahren auf 40 Quadratmeter wohnen muss, und zwar in der Botschaft Ecuadors in London. Ab und zu bekommt er frische Luft, da tritt er auf den Balkon hinaus und da kann man ihn filmen. Aber da haben in Deutschland noch keine Demonstrationen stattgefunden, auch im Rest der Welt haben keine Demonstrationen, also im Westen stattgefunden, wie, was geht hier eigentlich vor, während dieser Tage die Menschen auf den Straßen sind, um sich für die Freiheit eines türkischen Journalisten einzusetzen, der seit einem Jahr im türkischen Gefängnis sitzt. Da sehen wir eben auch, wie verlogen unsere Medien eigentlich sind. Da sind wir dann auch bei Edward Snowden. Edward Snowden sitzt seit geraumer Zeit in Moskau, hält sich dort versteckt. Wir haben ja in Deutschland ihm sehr viel zu verdanken. Er hat ja bewiesen, wie das amerikanische System, wie der Tiefenstaat eben auch Deutschland, die Frau Merkel und uns alle eben abhört. Aber wenn er tatsächlich nach Deutschland kommen würde, um hier auszusagen vor einem Untersuchungsausschuss, da wäre er nicht sicher, denn wir haben ja ein Auslieferungsabkommen. Und eins kann ich, glaube ich, an dieser Stelle behaupten, Angela Merkel würde keinen Finger krumm machen, sie würde ihre politische Karriere nicht riskieren, weil sie hat ja ihr politisches Rückgrat schon vor Jahren gegen die Raute ausgetauscht. Interessant ist, wie unsere Gazetten mit diesen Kritikern umgehen, also eher mit Häme und Spott. Im Ausspielblatt der Atlantikbrücke der Zeit konnte man, was Assange angeht, Folgendes lesen, und zwar am 10.01. Sein Aufenthalt ist hier untragbar geworden. Ja? Nicht nach dem Motto Empörung, was geht da los, sondern untragbar geworden. Und zwei Tage später musste man dann ein wenig revidieren, weil das Außenministerium hat ja diesem Mann, diesem Assange dann, den Pass Ecuadors zuerkannt. Ja? Aber da sind wir wieder bei den 27.000 PR-Beratern. Man liest das so in der Zeit und denkt, naja, das ist eine neutrale Berichterstattung. Das ist es eben nicht. Ich möchte an dieser Stelle zu der These kommen, die ganz am Anfang der Sendung steht, nämlich, dass der Russland und Putin möglicherweise überall seine Finger im Spiel hat. Wenn das tatsächlich so ist, wenn wir uns mal in Herrn Putin hineinversetzen, wäre es wirklich effektiv, in den amerikanischen Wahlkampf zu investieren zu Herrn Trump, der ja unberechenbar ist, oder gäbe es auch andere Möglichkeiten, wo man ansetzen könnte, um tatsächliche Ergebnisse zu erzielen? Ich glaube, eine solche Abteilung gäbe es tatsächlich. Wenn ich der Herr Putin wäre und die Möglichkeiten hätte, dann würde ich in die amerikanischen Militärberater investieren. An dieser Stelle kommen wir zu einer Aussage aus dem Jahre 2007 von Vier-Sterne-General General Clark, der 2001 noch für das Pentagon gearbeitet hat und im Weißen Haus ein- und ausging. Und ich habe mir die Frage gestellt, genau wie er: Wer hat eigentlich den amerikanischen Interessen am allermeisten geschadet? Nun, es waren die amerikanischen Militärberater, die schon 2001 festgelegt haben, dass sie 7 Länder in 5 Jahren angreifen würden, um dort dann alles rauszuholen für die Vereinigten Staaten. Die Frage ist, ist ihnen das gelungen?
About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who used to work for me. And one of the generals called me and he said, "Sir, you gotta come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, no. He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office, today. And he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran."
Soweit das offizielle Strategiepapier, vorgebracht von Herrn Clark, der als Vier-Sterne-General genau weiß, worüber er spricht, und ausgepackt hat bei dem Alternativmedium Democracy Now. Wir würden sagen, Democracy Nie. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz offen meine These als Frage formulieren. Wenn ich mir die Geopolitik der Amerikaner in den letzten 15 Jahren anschaue, muss ich mir schon die Frage stellen, auf welcher Lohnliste diese amerikanischen Militärberater stehen. Denn alle Tipps, die sie gegeben haben, haben dazu geführt, dass die Länder, die wir uns jetzt gleich einmal anschauen im Middle East, alle in die Arme Moskaus getrieben wurden. Das ist keine These, das kann ich beweisen. Fangen wir an in Afghanistan. Seit das Land 2001 von den NATO-Truppen und Amerika attackiert wurden mit deutscher Beteiligung, ist Afghanistan zum größten Heroinproduzenten der Welt aufgestiegen. Und die Taliban, um die es ja eigentlich ging, sitzen fester im Sattel als zuvor. Und Kabul hat 2012 sich der Shanghai Cooperation Organization angeschlossen, arbeitet also intensiv mit China und Russland zusammen, und zwar auch militärisch. Und 2014 hat dieser ehemalige damals Präsident Karzai auch gesagt, dass er das Referendum auf der Krim anerkennt. Das ist doch sehr pro-russisch. Und 2016 haben dann die Russen sich dafür revanchiert und haben dann die afghanischen Streitkräfte mit 10.000 Sturmgewehren und Munition ausgerüstet. Also man kann sagen, 1:0 für Putin. Afghanistan ist wieder in der Hand der Russen und die waren dann 1979 schon mal da. Kommen wir zum Irak. Der Irak wurde dreimal überfallen, den sogenannten Golfkriegen, und am Ende wurde Saddam Hussein umgebracht. Und was ist das Ergebnis heute? Nun, der Irak wird heute beherrscht von den Schiiten, also der Religionsgruppe, die im Iran das Sagen hat. Das heißt, der Irak ist heute das Einflussgebiet des Irans. Und mit wem arbeitet der Iran intensiv zusammen? Mit den Russen in Syrien. Also das, was ich hier behaupte, dass diese amerikanischen Militärberater im Grunde alles tun, um Amerika zu schaden und diese Länder in die Arme Russlands zu treiben, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und damit sind wir im Iran. Im Jahre 1953 bereits putscht die CIA im Iran Mossadegh weg und ersetzt Mossadegh durch den Schah von Persien. Der ist dort 25 Jahre auf dem Drücker, aber 1979 ist dann Schluss und Khomeini kommt ins Land. Es kommt zur iranischen Revolution. Das gefällt den Amerikanern überhaupt nicht und sie investieren in Saddam Hussein in den Irak und schaffen es, dort einen Krieg anzusetteln, Irak gegen den Iran. Dauert 8 Jahre, Millionen Tote auf beiden Seiten, aber es nützt vor allem Khomeini, denn er schafft es in dieser Zeit, die Revolution zu festigen und die Opposition im Land wegzubügeln. Ja. Und inzwischen ist dieser islamische Staat 40 Jahre alt. Ja. Also zum Vergleich 25 Jahre Schah, 40 Jahre islamischer Staat. Und inzwischen ist dieses Land extrem aktiv mit den Revolutionsgarden in Syrien. Sie haben dort 9.500 Mann on the ground und holen den ein oder anderen Jet von Saudi-Arabien oder auch den Israelis vom Himmel. Ja. Und arbeiten eng zusammen mit Russland und verhöhnen die NATO. Ja, und das alles wäre ja ohne die militärische Beratung der Amerikaner, was den Iran angeht, überhaupt nicht möglich. Von daher muss man sich schon wieder die Frage stellen, hat Putin tatsächlich, also wirklich, in die amerikanischen Militärberater investiert? Zuzutrauen wäre es ihm. Afghanistan, Irak, Iran, das ist schon 3:0 für Putin. Kommen wir nach Syrien. Seit dem Sieg über Aleppo sitzt ja Assad, der syrische Präsident, nicht der Machthaber, der syrische Präsident, fester im Sattel als jemals zuvor. Und da bleibt er auch sitzen, denn er bekommt Schützenhilfe und militärische Hilfe aus Moskau, Jets und Flugabwehr. Und es gab gemeinsame Waffenstillstandsgespräche, vorangetrieben von Moskau, zusammen mit Teheran und Ankara. Und sogar der UN-Sondergesandte für Syrien war mit am Set, nur die Amerikaner waren nicht mit dabei. Man kann zusammenfassen, dass Russland seit dem 11. September seine Beziehungen in dem gesamten Middle East konsolidiert hat. Man hat tolle Beziehungen zu Ägypten, das Verhältnis zur Türkei entspannt sich immer mehr. Man spricht sogar mit Saudi-Arabien. Und das alles wäre ja ohne die Militärberater der Amerikaner so nicht gelaufen. Das ist dann schon 4:0 für Putin. Kommen wir zur Türkei, dem Sorgenkind in der NATO. Erdogan hat ja in den letzten Tagen ein paar deutsche Panzer übrigens über die syrische Grenze geschickt, um in Afrin aufzuräumen, um es mal salopp zu formulieren, nämlich die Kurden zu bekämpfen, die er für Terroristen hält. Und das wird kritisiert auch von den Linken, zum Beispiel Stefan Liebig, der sagte im Deutschlandfunk unter anderem, das ist ein Irrsinn, der gestoppt werden muss. Weiter sagte er Folgendes.
Die Türkei gehört schon länger nicht mehr in die NATO. Ob sie sich jetzt zum Verbündeten von Russland machen möchte, da will ich auch mal ein Fragezeichen hintermachen, weil die Russen spielen dort auch ein perfides Spiel. Denn die kurdischen Volksbefreiungseinheiten waren ja auch Verbündete Russlands, also nicht nur der USA, sondern auch Russlands. Die haben sich auch im Konflikt mal auf die eine und mal auf die andere Seite gestellt.
Das stimmt, weil den Kurden bleibt wenig übrig. Die haben keinen eigenen Staat und verteilen sich auf 4 Regionen. Sie sind im Syrien zu Hause, sie sind im Iran zu Hause, sie sind im Irak zu Hause und in der Türkei. Und nirgends werden sie gerne gelitten, weil sie wollen mehr Autonomie. Deswegen sind sie ideale Ansprechpartner, um sie zu benutzen. Das macht im Moment die CIA. Denn die Kurden, und das ist das Problem in der Türkei, steht so nicht in unseren Medien, die Kurden sollen das schaffen, was die NATO und ihre Verbündeten, die Freie Syrische Armee und ISIS und Saudi-Arabien nicht geschafft haben. Nämlich sie sollen Syrien endlich spalten und dann eine feste Basis bilden, von der aus dauerhaft der Assad so lange bekämpft werden kann, bis er einfach weg ist. Aber sie wollen vor allem eben auch die Russen zurückdrängen. Ja, aber das gelingt eben nicht. Denn dass die Türken die Kurden in Syrien angreifen konnten, und zwar erfolgreich, mit deutschen Panzern übrigens, konnte nur deswegen gelingen, weil Moskau grünes Licht gegeben hat. Ja, das heißt, auch dieses Land ist verloren an Russland. Interessant ist eben nur, dass die Türkei ein NATO-Land ist. Das ist 5:0 für Putin. Gehen wir ein wenig ins Detail und wenden wir uns dem Himmel über Syrien zu. Dort werden ja im Moment jede Menge Flugzeuge vom Himmel geschossen, die unterschiedlichsten Nationen zugehörig sind. Zuerst traf es einen türkischen Hubschrauber, konnte man so im Spiegel lesen. Abgeschossen hat kurdische Spezialbewegung YPG, die eng mit der PKK in der Türkei kooperiert, und beides gilt bei Erdogan als Terrororganisation. Jetzt wird's vollkommen schräg. Am 4. Dezember 2011 gelang es den Iranern, eine amerikanische Drohne, Modell Sentinel, im Iran abzufangen. Die sollte dort spionieren. Die haben die Drohne gelandet, die haben die nachgebaut und haben sie dann nach Syrien verbracht mit anderen Nachbauten. Ja, und eine solche iranische Drohne startete jetzt von Syrien aus Richtung Israel, um dort dann ebenfalls zu spionieren. Das hat den Israelis übrigens nicht gefallen. Sie haben die Drohne abgeschossen und sie haben dann einen Jet Richtung Syrien geschickt und gesagt, ja, von wo wurde denn die Drohne gesteuert? Macht das mal alles platt, haben die Israelis dann auch getan. Ja? Aber, und das ist der entscheidende Punkt, dass das überhaupt stattfinden kann, hat ja damit zu tun, dass die Iraner in Syrien eigene Stellung betreiben, weil Moskau ihnen das genehmigt hat. Ja? Und das alles wäre ja gar nicht möglich ohne die Zuarbeit der amerikanischen Militärberater. Das ist ja jetzt schon 6:0 für Putin. Machen wir den Sack des Superplayers Putin zu. Während der Vergeltungsmaßnahmen der Israelis über Syrien ist ihnen ein Jet abhanden gekommen. Genau genommen, er wurde abgeschossen über Syrien. Das hat es lange nicht gegeben. Genau genommen 35 Jahre. 35 Jahre lang hatten die Israelis über Syrien die absolute Lufthoheit. Damit ist jetzt einfach Feierabend, kann man in der Presse auch lesen. Zum Beispiel bei Heise, die Zeit der israelischen Luftangriffe auf Syrien ist vorbei. Oder aber die FAZ, Syrien schießt israelisches Kampfflugzeug ab. Und warum geht das? Weil die Syrer sich ein neues Abwehrsystem zugelegt haben, und zwar die S-400, ein System aus Russland. Und das ist so gut, dass die Russen es auch vielen Partnern der Amerikaner angeboten haben. Zum Beispiel Saudi-Arabien überlegt sich, ein solches System sich zuzulegen, oder auch Ägypten, Katar oder auch der Irak und der Sudan. Und weil das so gut ist, wäre es geradezu unfair, hat sich der russische Rüstungskonzern doch entschlossen, es nicht auch den Amerikanern anzubieten. Da muss ich das vorstellen. Jetzt verkaufen die Russen schon russische Abwehrsysteme an die Vereinigten Staaten und unterlaufen so die Geschäfte der amerikanischen Rüstungsindustrie. Das ist der größte Coup, den Putin je gelandet hat. Völlig unabhängig, wer da gegen wen Krieg führt, die USA gegen Russland, China gegen die Türkei, der Jemen gegen Saudi-Arabien, am Ende verdient immer die Rüstungsindustrie. Ganz vorne dabei natürlich die Amerikaner mit dem größten Budget, aber auch Deutschland spielt in der Top 5. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf dieses Buch verweisen von Markus Bickel, Die Profiteure des Terrors, war bei uns auch im Interview. Und wir erinnern uns, der aktuelle Angriff der Türken gegen die Syrer, ja, also gegen die Kurden in Syrien, fand ja mit Leopard 2 Panzern statt. Wenn es jetzt Menschen gibt, die sagen, unter der GroKo-Regierung wird das bestimmt alles ganz anders werden, da muss ich die enttäuschen. Wir konnten im Spiegel lesen, die GroKo hat mehr Waffen in Drittländer exportiert, also außerhalb der NATO, als Schwarz-Gelb. Konkret 2017 waren das Waffen für 3,79 Milliarden, ja, in Krisengebiete. Und aus diesen Krisengebieten, meistens muslimische Länder, kommen dann eben muslimische Flüchtlinge, die ja nicht zu uns passen, höre ich immer wieder. Und ich kann dann diesen Flüchtlingen oder beziehungsweise den Demonstranten gegen die Flüchtlinge nur Folgendes raten. Geht doch mal auf die Straße und demonstriert gegen die Rüstungskonzerne. Ja, ihr müsst das Geschäft ja nicht gleich verteufeln, aber sagt, wenn ihr schon Waffen exportiert in Drittländer, dann bitte keine muslimischen. Ihr könnt die Waffen ja auch nach Katalonien verkaufen, das sind Christen. Und wenn die dann Madrid angreifen, dann haben wir es eben nur mit christlichen Flüchtlingen zu tun. Die passen vielleicht besser zu uns. Was könnte man da exportieren? Manpads, das sind mobile Raketenwerfer. Macht jemand so etwas? Ja, die Amerikaner. 2014 konnte man im Wall Street Journal Folgendes lesen, nämlich dass die Amerikaner diese Manpads, also diese Man Portable Air Defense Systems, das sind so Raketenwerfer, mit dem man eben Flugzeuge beim Himmel holen kann, dass sie diese an Saudi-Arabien verscherbeln, damit diese sie dann unter der Hand nach Syrien liefern, und zwar an Kunden, die das brauchen können. Zum Beispiel ISIS, Al-Qaida oder aber die Freie Syrische Armee. Ja, und so sehen diese Dinge aus. Das Irre ist, dass diese mobilen Raketenwerfer ja auch eingesetzt werden können, nicht nur um Militärjets vom Himmel zu holen, sondern auch ganz normale Passagierflugzeuge, ja? Das sieht dann so ein bisschen aus wie Silvester, nur dass diejenigen, die getroffen werden, Neujahr nicht erleben. Amerikanische Außenpolitik. Auch hier muss Putin seine Finger im Spiel haben. Nach so viel Zynismus wird es Zeit für einen gespielten Witz, vorgetragen von US-Verteidigungsminister James Mattis. Der sprach nämlich am 22. Januar auf dem Weg nach Indonesien Folgendes in die Mikrofone, und das hat er wirklich ernst gemeint.
Wir marschieren nicht in andere Länder ein, wie das zum Beispiel Russland im Fall von Georgien und der Ukraine getan hat. Wissen Sie, wir regeln solche Sachen im Rahmen des internationalen Rechts und so. Ein Punkt, den ich hervorheben möchte, ist, dass wir diese Länder als souveräne Nationen behandeln, mit einer souveränen Stimme und mit souveränen Entscheidungen, die wir respektieren. Und wir denken nicht, dass jemand anderes ein Vetorecht über ihre wirtschaftlichen, diplomatischen oder sicherheitspolitischen Entscheidungen haben sollte.
Am 13. Januar 2018 wurden die Bewohner von Hawaii in Panik versetzt, denn auf ihren Mobiltelefonen erschien eine Nachricht offiziell: Achtung, die Insel soll durch Atomraketen zerstört werden. Ja, also sie sind im Anflug, und es stellte sich dann als Fehlalarm heraus. Glück gehabt, kann man sagen. Wenn man sich mit der NATO beschäftigt, stellt man aber fest, dass diese Fehlalarme nicht selten sind, sondern eigentlich Standard. Wir haben gelernt, damit zu leben. Wir übergehen das einfach, dass wir überhaupt nur deswegen noch leben, weil immer sich jemand gefunden hat, der Befehle nicht ausgeführt hat. Also wir leben eigentlich nur noch aus reinem Zufall. Ich möchte ins Jahr 1983 gehen, zu Stanislav Petrov, einem russischen Offizier. Der dachte damals, auf seinem Computerschirm erschien das so, dass mehrere Raketen die UdSSR angreifen. Er bekam den Befehl, auf den roten Knopf zu drücken. Er hat es nicht gemacht. 20 Minuten gewartet, stellte sich dann eben als Fehlalarm heraus. Ebenfalls im Jahre 1983 fand eine groß angelegte NATO-Übung statt, nämlich Abel Archer. Rainer Rupp, der damals bei der NATO in Brüssel arbeitete und auch Spion war für die DDR, rief dann eben in der DDR an bei seinem Offizier und sagte zu: Das ist nur eine Übung, denn Moskau war extrem nervös und hatte schon die Atomraketen unter den Jets, die schon in Ostberlin zum Start angesetzt haben. Diese nukleare Spielwiese und das Spielen mit dem nuklearen Feuer ist aber bei der NATO eigentlich Standard. Und man muss sich das mal vorstellen. Seit der Gründung der NATO hat die NATO alles immer in Szenarien durchgespielt und auch wirklich geplant, um mit einem nuklearen Enthauptungsschlag die UdSSR komplett zu vernichten. Das ist immer nur deswegen nicht gelungen, weil technisch es nicht möglich war. Das war einfach immer nicht möglich, 300 Atombomben nach Russland zu transportieren. Vorher hatte man das schon. Und erst 1977 hat man diesen Plan aufgegeben. Aber nicht eben den Gegner militärisch durch einen Nuklearschlag zu enthaupten. Aktuell wurde ja bekannt, dass die Amerikaner und die NATO das versucht haben oder planten in Nordkorea. Nur ist es nordkoreanischen Hackern gelungen, den Militärcomputer der Südkoreaner zu hacken und diese Pläne eben offenzulegen. Man konnte das nur in einer Meldung der BBC lesen. In einem deutschen Medium ist das leider irgendwie untergegangen oder gar nicht gemeldet worden, außer bei KenFM, eine Tagesdosis von Dirk Pohlmann, ein kurzer Ausschnitt.
Nordkorea handelt sehr rational. Es hat nach Angaben des südkoreanischen Parlamentsabgeordneten Ri Chul-hee einen Computer des südkoreanischen Militärs gehackt und dort die gemeinsamen Angriffspläne der USA und Südkoreas gegen Nordkorea entdeckt, inklusive Ermordung von Kim Jong-un beim geplanten Enthauptungsschlag. Das macht die Neigung der nordkoreanischen Regierung, sich mit allen Mitteln zu wehren, verständlicher, als unsere Qualitätsmedien uns glauben machen wollen. Die Nachricht von den US-südkoreanischen Angriffsplänen, die zum Beispiel in der BBC, aber auch in Österreich verbreitet wurde, hat es nicht bis nach Deutschland geschafft. Wie ist das möglich? Wieso agieren alle Qualitätsmedien wie gleichgeschaltet? Was ist eigentlich los mit den Erziehungsberechtigten in unseren Qualitätsmedien, dass sie solche Meldungen der unreifen Bevölkerung meinen, vorenthalten zu müssen? Was ist mit ihnen los, dass sie meinen, die Berechtigung zu haben, solche Entscheidungen zu treffen? Der Fall Nordkorea und der Fehlalarm in Hawaii sind zwei Seiten einer Medaille, über die wir herzlich wenig erfahren, weil die Chefredaktionen unserer Qualitätsmedien ihre Arbeit nicht machen.
Sie lungern lieber unter der Atlantikbrücke herum und geben kritiklos weiter, was ihnen dort als berichtenswert dargeboten wird. Es ist höchste Zeit, diesen Zustand zu beenden.
Dass die Menschheit das Nuklearzeitalter bisher überlebt hat, ist reiner Zufall und nie war die Katastrophe, vernichtet zu werden, größer als aktuell. Das sagt nicht irgendwer, sondern Daniel Ellsberg, also der Daniel Ellsberg, die Pentagon Papers. Und es gibt ein aktuelles Buch von ihm über das, was die NATO und an Gehirngespinst mit nuklearer Vernichtung plant oder geplant hat. Ein Buch, wenn man das liest, läuft es wirklich kalt den Rücken runter. Es heißt The Doomsday Machine von Daniel Ellsberg und ich kann nur dringend raten, dieses Buch zu lesen, im Moment nur auf Englisch. Die Presse ist das Immunsystem der Demokratie und die ist ja in der Krise, was mit der Presse zu tun hat. Also entweder man ist embedded oder aber man hat einfach nicht die Zeit, um sauber zu recherchieren. Und das hat System, denn der Journalist 2.0, der soll gar nicht ein eigenständiges Weltbild publizieren, er soll das vorgegebene Weltbild, den Brei, einfach weiter in die Netze pumpen. Und wir raten deshalb dazu, sich mal den Erfahrungsbericht und die Beichte eines Top-Journalisten aus der Schweiz durchzulesen, erschienen bei Swiss Propaganda Research, hier ein kurzer Ausschnitt.
Die Einordnung von Ereignissen und Entwicklungen geschieht in den Massenmedien nicht mit einem verbindlichen Deutungsmuster, weil es ohne verbindliche Haltung auch kein Deutungsmuster geben kann. Nichtsdestotrotz herrschen aufgrund der Quellenlage bestimmte Denkstraßen vor, von denen der Einzelne zwar abweichen kann, aber nur ab und zu, nie systematisch. Bei internationalen Konflikten wie in der Ukraine oder Syrien dominiert die Sicht der USA, bei Terroranschlägen dasselbe. Es besteht keinerlei Bereitschaft, die bestehenden Feindbilder zu hinterfragen. Aufgrund der Verarbeitung der Informationsflut, vor allem aus dem Ausland, bleibt keine Zeit für Grundsätzliches. Für Auslandsressortleiter ist das Briefing und Updating der Korrespondenten teilweise sehr aufwendig. Ein langjähriger US-Korrespondent zum Beispiel brauchte stundenlanges Zureden, damit er das Büro verließ, um in der Realität zu recherchieren.
Eine Meldung aus Media vom 7. Februar 2018. Hochgebildet, politisch eher links und mies bezahlt. Das ist aktuell die Situation von immer mehr Journalisten, die den Journalismus nur nebenher betreiben können als Freelancer und dann vielleicht bei Aldi oder Lidl an der Kasse sitzen müssen, um sich den Lebensunterhalt zu verdingen. Anders sieht das bei KenFM aus und das ist nur deswegen möglich, weil ihr uns mit eurer Crowdfunding-Spende unterstützt, tut das auch weiterhin. Wer hier als Kameramann arbeitet oder als Cutter oder als Layouter, Redakteur oder Reporter, macht nur das. Kann sich voll auf seine Arbeit konzentrieren und die gute Nachricht ist, wir expandieren und wir brauchen Leute. Leute mit Vorkenntnissen, das sei angemerkt, wer eine aussagekräftige Bewerbung schicken möchte, unten eingeblendet, tut das, denn wir brauchen euch. Was passiert eigentlich mit Alpha-Journalisten, die sich das eigene Denken erhalten haben? Ja, die bekommen früher oder später so richtig Druck und werden abserviert oder aufs Abstellgleis abgeschoben. Wen es aktuell trifft, ist Gabor Steingart, der Chefredakteur oder ehemalige in der Schwebe Chefredakteur des Handelsblattes. Der hat eine satirische Kolumne in der Gazette veröffentlicht, nämlich das Morgenbriefing mit der Überschrift Der perfekte Mord. Und in dieser Satire, die als Satire eindeutig zu erkennen ist, geht es um die beiden Silberrücken Schulz gegen Gabriel. Und daraus hat man ihm jetzt einen Strick gedreht und gesagt, der Mann ist untragbar. Ich vermute ja, dass dieses Untragbarsein mit etwas anderem zu tun hat, und zwar mit einem Essay, was 2014 von ihm im Handelsblatt publiziert wurde. Damals war ja die Ukraine-Krise auf dem Höhepunkt und er veröffentlichte damals einen Aufsatz mit der Überschrift Der Irrweg des Westens, kurz im Anfangsklappentext. Regierung und Medien schalten angesichts der Ereignisse in der Ukraine von besonnen auf erregt um. Aber die Politik der Eskalation schadet deutschen Interessen, ein Essay. Und das erschien dann nicht nur auf Deutsch, nein, auch auf Englisch und auf Kyrillisch, also Russisch. Und ich glaube, das hat man im Pentagon sich gemerkt und möchte sich jetzt dafür rächen. Ist so eine These von mir. Dieses Magazin heißt nicht umsonst Me, Myself and Media, denn wir verweisen immer wieder auch auf alternative Medien, die es ja inzwischen zuhauf gibt, dank des Internets. Ein Blog, der mir positiv aufgefallen ist, kommt von Peter Frey, nennt sich Pets Ansichten, hier eben eingeblendet. Dort findet man ganz, ganz tolle Analysen, was Geopolitik angeht, aber eben auch die Beleuchtung von Geschichte unter einem neuen Blickfeld. Herr Frey ist in der Lage, nicht nur sauber zu recherchieren, sondern er kann auch analytisch formulieren und spitz formulieren und das macht ihn besonders sympathisch. Wir haben ihn eingeladen. Das Interview dazu ist in der Pipeline Geduld. Ebenfalls ein Blog von einem guten alten Bekannten, Ulrich Teusch. Das möchte ich an dieser Stelle empfehlen, nämlich Augen zu und durch, Augen auf und durch, Augen auf und durch. Herr Teusch ist euch bekannt. Herr Teusch ist der Autor des Buches Lückenpresse. Auch dazu gibt es ein Interview bei KenFM. Ein Magazin, was ich schon mal in die Kamera gehalten habe, aber ich möchte es wieder tun. Es erscheint monatlich, kommt aus Österreich international. Die Pentagon-Zeitbombe ist der aktuelle Titel. Die USA zwischen Budget-Kollaps und imperialer Überdehnung. Schmal, knapp 50 Seiten, kann man aber in einem Monat schaffen, auch mit tollen Buchtipps. Und ganz toll freue ich mich über ein Magazin, was schwer ist, auf tollem Papier gedruckt ist, von drei Frauen in München gemacht wird, die alle keine Journalisten sind und auch nicht Journalisten zu Wort kommen lassen, nämlich Quite Something. Was ist das Tolle an diesem Magazin? Nun, dass Menschen Dinge berichten, die positiv sind. Also das kann ja auch Journalismus sein. Nicht nur immer Bad News, nicht immer mal Krise, Gefahr. Das ist hier natürlich ganz oft so bei Me, Myself and Media. Aber hier drin Berichte, die einen aufbauen. Quite Something. Ich kann es nur empfehlen. Fragt am Kiosk. Und damit sind wir beim Nachrichtenüberblick. Eine Meldung aus China, die die deutsche Industrie betrifft. Eine Anzeige von Mercedes-Benz, geschaltet bei Instagram, veröffentlicht in China, trägt übersetzt diese Botschaft: Schau dir eine Situation von allen Blickwinkeln aus an und du wirst offener werden. Und dann klingelte bei Daimler das Telefon und dran war die chinesische Regierung. Und dann hat China die Kollegen bei Mercedes-Benz doch gebeten, diese Anzeige wegzunehmen. Und das haben die dann auch gemacht und sich auch gleich entschuldigt. Sie haben gesagt, wir wissen, dass wir die Gefühle der Chinesen verletzt haben, aber vor allem wollen sie nicht die Gefühle der eigenen Aktionäre verletzen. Deswegen haben sie die Anzeige einfach runtergenommen, damit die Mercedes auch weiter in China problemlos verkauft werden können. Jetzt können sich viele fragen, ja, aber warum denn? Wo ist denn das Problem bei diesem Spruch? Ich meine, schau dir eine Situation von allen Blickwinkeln aus an und du wirst offener werden. Hat ja vielleicht auch mit Sicherheit zu tun, ne? Ja, aber das ist ein Zitat vom Dalai Lama. Und der gilt in China als Staatsfeind. Was ich toll finde, ist, dass man an der Reaktion von Daimler-Benz erkennen kann, dass die deutsche Industrie aus der Geschichte gelernt hat. Die stehen eben auch zu den europäischen Werten und würden nie auf die Idee kommen, da irgendwie sich wegzuducken oder wegzuknicken. Nein, nein, die stellen sich in den Wind und propagieren eben diese Werte. Und das macht mich persönlich unglaublich stolz. Aber die deutsche Autoindustrie kann noch mehr. Wir können ganz offen sprechen. Die deutsche Autoindustrie schwamm ja die letzten Jahrzehnte in Geld. Sie hatten es nicht nötig, irgendwelche neuen Technologien zu entwickeln. Also zum Beispiel das Batterieauto, ja, der Stromwagen, den haben sie quasi so ein bisschen verpasst. Da sind die Japaner und die Amerikaner ein bisschen besser. Und dann haben sie eben voll auf den Dieselmotor gesetzt. Und der ist dann doch nicht so sauber, wie das immer erzählt wurde. Und deswegen haben sie in den letzten Jahren versucht, eben mit ja, tricky Software dafür zu sorgen, dass jedenfalls auf dem Papier die Diesel wahnsinnig sauber sind. Und als das dann rauskam, hat man was Neues versucht. Man hat nämlich Menschen und Menschenaffen diesen Dieselabgasen ausgesetzt, um zu zeigen, vollkommen harmlos, kannst du einatmen. Das kam jetzt raus, und zwar, dass es da eine Forschungsvereinigung gab, die nannte sich EUGT. Da war Daimler, VW, Bosch und BMW am Start. Seit 2070 haben sie sich aufgelöst und das hat die Menschen natürlich empört. Ja? Versuche an Mensch und Menschenaffen, und da musste dann auch Herr Seibert von der Bundesregierung was zu sagen.
Diese Tests an Affen oder sogar Menschen sind ethisch in keiner Weise zu rechtfertigen. Und sie werfen viele kritische Fragen an diejenigen, die hinter diesen Tests standen, auf.
Da hat Herr Seibert recht, trotzdem ist die gesamte Debatte so ein bisschen verlogen, weil wer sich jetzt über diese Tierversuche in der Automobilindustrie aufregt, der muss sich die Frage stellen, dass das bei der Pharmaindustrie und auch in der Kosmetik doch immer noch Standard ist. Und wenn er Fleisch isst, muss er sich die Frage stellen, woher dieses Fleisch stammt. In der Regel nämlich aus der Massentierhaltung. Und auch das ist ein Tierversuch. Es ist nämlich eine nicht artgerechte Haltung. Und wer das alles weglässt, der macht sich selbst zum Affen. Eine Meldung aus dem Manager-Magazin vom 15.01. zeigt erneut, wie abhängig der Westen ja, mit seinen Produkten abhängig ist von Staaten, wo Menschenrechte nicht wirklich eine Rolle spielen, was uns aber nicht stört, wenn es ums Geld geht. Es geht um den Vogel A380 von Airbus. Der konnte 2017 nicht wirklich verkauft werden. 15 Maschinen wurden ausgehändigt, aber zahlreiche storniert. Aktuell sieht es so aus, wenn die Emirate keine neuen Maschinen ordern, wird diese Produktionslinie eingestellt und das kostet hier dann auch Arbeitsplätze. Wir bleiben noch ein wenig in der Luft und wenden uns einem Mann zu, der sich mit Abflügen auskennt, und zwar Niki Lauda. Niki Lauda war ja lange Besitzer der Flugline, die nach ihm benannt wurde, nämlich Niki. Die wurde dann neulich ja ihm weggenommen, denn sie war pleite. Jetzt fällt sie, so steht es im Deutschlandfunk, ihm wieder zu. Die Frage ist, ob er genügend Geld mitbringt und Finanziers kennt, die ihm helfen, diese Airline in der Luft zu behalten. Ich würde es ihm wünschen, denn Konkurrenz belebt das Geschäft. Das wirkt sich gut auf die Preise aus, und zwar vor allem beim Verbraucher. Eine Meldung vom 15.01. aus der Wiener Zeitung. Griechenland schränkt sein Streikrecht ein. Und das alles passiert unter der linken Regierung von Tsipras. Bisher war es ja so, dass eine Gewerkschaft streiken konnte, wenn 20% der Mitglieder dafür waren. Und das wurde jetzt verändert, nämlich Jetzt werden 50% verlangt, damit dieser Streik legal ist. Ich denke, Herr Tsipras hat sich selber entzaubert. Das schreibt auch die Tagesschau. Tsipras Stern ist am Verglühen. Denn man muss ganz ehrlich sein, einen besseren Mann in Griechenland hätte sich Goldman Sachs nicht wünschen können. Wenn man sich um das Klima auf diesem Planeten wirklich Sorgen macht und effektiv vorgehen möchte, dann sollte man sich ja die größten Verschmutzer vornehmen. Und das sind vor allem auch Schiffe. Nicht unbedingt Autos oder Flugzeuge, sondern Schiffe. Riesige Dreckschleudern, Kreuzfahrtschiffe oder auch Tanker, die eben mit riesigen Maschinen, schwerstes Zeug ohne Katalysator in die Luft pumpen. Das könnte man auch anders regeln. Man könnte Schiffe auch mit Strom betreiben. Das möchte jetzt ein niederländischer Hersteller tun. Konnte ich lesen im Handelsblatt vom 27.01. Man plant sogenannte Tesla-Schiffe, haben mit Tesla nichts zu tun, funktionieren nur eben nur mit Strom. Diese Schiffe sind 110 Meter lang, haben 270 dieser klassischen Standard-Container und ein paar davon sind eben voll mit Batterien und können dann eben im Binnenverkehr dafür sorgen, dass man eben emissionsfrei fährt. Das ist die Zukunft. Eine Meldung aus dem Manager-Magazin vom 21.06. betrifft Stuttgart 21. Dort heißt es Stuttgart 21 und täglich grüßt das Großprojekt, angelehnt täglich grüßt das Murmeltier. Ähnlich wie ja, die Elbphilharmonie oder eben auch unser Flughafen, niemand hat die Absicht, einen Tower zu errichten, ist natürlich Stuttgart 21 seit Jahren in der Kritik. Dort übrigens jede Woche noch Demonstrationen gegen das Projekt. Und aktuell ist es eben so, dass das Projekt immer teurer wird. Also die jüngste Kalkulation spricht von 8,2 Milliarden Euro. Geplant waren ja mal 6,5. Und fertiggestellt werde sollte dieser Bahnhof 2021. Das verschiebt sich jetzt offiziell nochmal auf 4 Jahre weiter, 2025. Wer wirklich wissen will, was es mit diesem Projekt Stuttgart 21 auf sich hat, dem rate ich zu einem Interview mit Winnie Wolf. Geführt hat es Petra Mschajar in dem Format Der Rote Tisch. Und dort wird behauptet, dass ja der gesamte Planungsstab von Stuttgart 21 von Daimler-Benz kam und dass es diesen Menschen wohl offiziell darum ging, die Bahn in der Region möglichst unattraktiv zu machen, bis die Leute keinen Bock mehr haben und dann ein Daimler kaufen. Das wäre jetzt keine so originelle Idee, dass die Autoindustrie die öffentlichen Verkehrsmittel boykottiert. Das hat es schon mal gegeben, und zwar in den Vereinigten Staaten. Von daher ist Winnie Wolf kein Verschwörungstheoretiker, sondern ein Verschwörungspraktiker. Schaut euch dieses Interview unbedingt an.
Also Sie würden sagen, das ist ein Projekt, der im Interesse der Immobilienspekulanten und Autoindustrie ist. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, es ist eine Kombination. Einmal war auffallend, dass am Beginn des Projekts der Daimler-Chef, und Daimler hat die Zentrale in Stuttgart, also Herr Zetsche, und der Porsche-Chef, damals Herr Wiedeking, sich massiv für Stuttgart 21 eingesetzt haben. Das ist eine Seite des Projekts. Es ist auffallend, dass die 3 maßgeblichen Bosse der Deutschen Bahn AG, nämlich Heinz Dürr zwischen 1990 Bundesbahn und 1998 Deutsche Bahn AG, Herr Medern 1999 bis 2009 und Herr Grube von 2009 bis 2017 Januar, alles 3 Leute waren, die von Daimler kamen. Das waren alles Daimler-Vorstandsleute oder führende Daimler-Topmanager gewesen, die von der Kaderschmiede von Daimler zur Stuttgart 21 gekommen sind. Und dann gibt es eben auch...
Können Sie sagen, die Autoindustrie schickt ihre Spione in die Bahn, um diese zu zerstören?
Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, sondern Verschwörungspraktiker. So. Verschwörungspraktiker heißt, ich suche in der Praxis Beweise dafür, dass manche Verschwörungstheorien richtig sind. In dem Fall würde ich sagen, es wird später die Geschichte beweisen, ob das bewusst geplant war oder Zufälle waren, die in die Richtung wirkten. In den USA ist es bewiesen. In den USA ist bewiesen, in dem Snell-Report, der im Jahr 1973 veröffentlicht wurde, in den USA von einem damals jungen Mann, Bradford C. Snell. Der wurde im Jahr 1973 gefragt, es war Ölkrise, er soll mal eine Studie schreiben, warum die amerikanischen Städte keinen öffentlichen Personennahverkehr haben. Mhm. Und er hat eine Studie geschrieben, die ist als Snell-Report in die Geschichte eingegangen, kann so gegoogelt werden, die vom Senat der USA und im Komitee, mit dessen Boss Edward Kennedy war, vorgelegt wurde. Und da wird auf 80 Seiten und ungefähr 400 Fußnoten nachgewiesen, wie ab Anfang der 30er Jahre bis ungefähr Mitte der 50er Jahre es eine geheime Verschwörung gab der Autoindustrie, General Motors, Ford, Chrysler und Firestone, der Reifenhersteller, die Stadt für Stadt organisiert haben, dass die bestehenden Schienenverkehre, also Straßenbahnen, Light Rails, Regionalbahnen aufgekauft würden und auf Busse von General Motors umgebaut würden. Und es wird dokumentiert, Stadt für Stadt, wann der Aufsichtsrat von Los Angeles, wann von Detroit, wann von San Diego dran waren und so weiter. Da ist es wirklich als Verschwörungspraxis und Dokument der US-Regierung nachlesbar. In Deutschland weiß ich nicht, ob man das mal so dokumentieren kann. Ich würde gerne daran arbeiten, sowas zu schreiben. Aber auf alle Fälle ist es auffällig, dass es diese Connection gibt. Und last not least, ich hatte gesagt, einmal Autoindustrie, dann die Daimler-Bosse, die bei der Deutschen Bahn AG angefangen haben. Gibt es eine Medienholding, die nennt sich Südwestdeutsche Medienholding, in der die Stuttgarter Zeitung, die Stuttgarter Nachrichten, der Schwarzwälder Bote und die Süddeutsche Zeitung, also die größte Tageszeitung in Deutschland, zusammengefasst sind und die seit Beginn von Stuttgart 21 eine Politik betreiben, die das Projekt schön schreibt.
Dieselbe Taktik, also gut funktionierende staatliche Organisationen bewusst zu zerschlagen, um sie dem freien Markt in den Rachen zu werfen, verfolgt man ja schon seit 2001 unter Rot-Grün, vor allem unter Schröder. Das betrifft dann eben auch die Rente, ich sage nur Hartz IV und Riester-Rente. Und ich komme deswegen darauf, weil es gibt eine Meldung aus Spiegel Online mit Frau Nahles als Covergirl und da kann ich lesen, Union und SPD einigen sich bei der Rente. Man hat unter der SPD-Regierung die Rente kaputt gemacht. Das ist nämlich eine Idee, die stammt eigentlich von Bismarck. Junge Beitragszahler zahlen ein und das Geld wird direkt an die weitergereicht, die es brauchen, nämlich die Rentner. Das hat sehr, sehr, sehr lange gut funktioniert, bis eben ja die neoliberalen Berater die SPD dazu gebracht haben, es umzustellen. Die Verwaltungskosten für die staatliche Rente lagen bei 1,4%. Aktuell bei der freien Versicherungswirtschaft und bei den Banken liegt sie bei 20% und man verspricht den Leuten ja dann Gewinne am Kapitalmarkt und die Zinsen sind ja im Moment bei 0% oder minus. Was soll das für ein Geschäft werden? Ich rate an dieser Stelle zu einem Buch mit einem Autor, was wir neulich geführt haben, Holger Balodis, Die große Rentenlüge, demnächst auf diesem Kanal. Ich kann euch jetzt schon sagen, dieses Buch und dieses Interview wird euch die Wut ins Gesicht treiben, aber ihr kommt um dieses Buch nicht herum, denn es betrifft jeden von uns. Wir alle werden alt und müssen von irgendetwas leben. Die Frage, die sich stellt, ist, ob es unter einer neuen SPD eigentlich anders werden würde. Ich erinnere daran auch unter Rot-Grün. Die alte SPD hat ja einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in Jugoslawien mitgetragen. 78 Tage lang hat man dort einen souveränen Staat bombardiert. Würde das eine neue SPD ohne GroKo anders machen? Ich möchte an dieser Stelle auf den Bundesvorsitzenden der Jusos, nämlich Kevin Kühner, verweisen, der ja neulich sich gegen die GroKo ausgesprochen hat. Das könnte Hoffnung machen. Lassen wir ihn zu Wort kommen.
Wie immer wir uns heute entscheiden, liebe Genossinnen und Genossen, eines müssen wir uns klar machen. Es wird wehtun. Wer auf den Punkt wartet, an dem wir noch eine Entscheidung treffen können, für die wir von allen Seiten Applaus bekommen, diese Entscheidung wird es nicht mehr geben. Der Punkt ist verpasst worden. Wir werden Menschen vor den Kopf stoßen, die ja im Moment von zwei Seiten an uns ziehen. Die einen, die sagen, geht in diese Verantwortung, oder den anderen, die sagen, lasst es sein, erspart uns weitere 4 Jahre Hängepartie in einer großen Koalition mit Angela Merkel. Wir können uns jetzt nur noch dazwischen entscheiden. Aber wir können uns entscheiden. Es ist übrigens auch legitim. Micha hat dazu eben alles Notwendige gesagt. Das Verfahren hat immer vorgesehen, dass heute die Entscheidung fallen kann. Die große Koalition allerdings ist vor dem Hintergrund unseres Dilemmas, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, keine Entscheidung, sondern sie ist das Regierung gewordene sowohl als auch. Eigentlich wollen wir ja nicht, aber wir müssen doch. Und das ist die Endlosschleife, in der wir seit so vielen Jahren drin sind, liebe Genossinnen und Genossen. Und die muss durchbrochen werden, diese Logik.
Ist richtig und klingt auch ganz vernünftig. Und weil wir eben über die Rente gesprochen haben, also die Sozialdemokraten haben ja die Riester-Rente eingeführt, also den Arbeiterverrat, also die angebliche Arbeiter bei der SPD. Und wie kann sie da jetzt die Kurve bekommen? Wie kann sie all denjenigen, die in der Altersarmut landen, wie kann sie denen dann doch einen Job geben, na, indem sie einen neuen Krieg anzettelt? Wäre das mit der neuen SPD möglich? Dieser Kevin Kühnert hat 2013 Folgendes gepostet. Sollte eine Isolierung des iranischen Regimes keinen Erfolg haben und keine diplomatischen Mittel mehr zur Verfügung stehen, um die atomare Bewaffnung des Iran zu verhindern, der hat übrigens keine, dann bedeutet Solidarität mit Israel auch gegebenenfalls die Unterstützung einer gezielten Militäraktion. Wir sehen also, auch mit der erneuerten SPD wäre ein Flächenbrand in Middle East möglich. Und wenn man sich jetzt als Soldat dort meldet, dann braucht man auch keine Altersversorgung mehr. Man geht nämlich einfach in Luft auf. Warum sollte man jetzt überhaupt noch die SPD wählen? Na, weil der Herr Schulz diese Partei braucht als politisches Endlager. Aber das sagt er jetzt selbst. Es geht um die Partei.
Wenn es eines gibt, was in den letzten Wochen klar geworden ist, in den letzten Wochen und Tagen, die uns alle tief beschäftigt haben, die uns aufgewühlt haben, indem wir vor der deutschen Öffentlichkeit mit unserer Entscheidung ringen, dann ist es das. Bei aller Kontroverse geht es jedem Einzelnen und jeder Einzelnen hier in diesem Saal um die Zukunft unserer Partei. Deshalb danke ich allen, die an dieser Debatte teilgenommen haben, denen, die heute hier sind, denen, die jetzt unseren Parteitag zu Hause verfolgen. Ihr habt gezeigt, was uns auszeichnet. Wir sind nicht nur die größte Mitgliederpartei in Deutschland, wir sind auch die größte Mitmachpartei in Deutschland. Was mir klar geworden ist, und ich wende mich zum Beispiel an die vielen Jungsozialisten hier im Saal, weder euch noch mir geht es um uns selbst. Wir haben unterschiedliche Auffassungen darüber, was der beste Weg für unsere Partei ist. Und darüber streiten wir, auch heftig. Aber wir haben noch etwas, was uns sehr verbindet, etwas Gemeinsames, etwas, was uns alle bei unterschiedlichen Auffassungen hier im Saal zusammenbindet. Das ist, dass es um die Würde, um die Stärke, um die Kraft unserer großartigen Partei geht, darum, was wir in allem Ringen schaffen werden, damit diese Partei unserem Land und unserem Kontinent dient. In diesem Sinne sind wir, egal wie wir abstimmen, vereint.
Wie wird man wie Schulz oder wie Nahles oder Göring-Eckardt oder Kipping oder Merkel oder von Storch, wie wird man so? Warum landen diese Menschen bei den Parteien? Weil die Parteien diesen jungen Menschen, gerade in der Jugend, ein Angebot machen, auch dem größten Loser immer wieder sagen, du bist der Größte, wir brauchen dich. Und es ist wahnsinnig schwer, gerade für Menschen, wenn sie mal in den Fängen auch von Volksparteien gekommen sind, sich aus diesen Fängen ohne Hilfe von außen zu befreien. Es ist ähnlich möglich, wie zum Beispiel, wenn man abgedriftet ist in die Neonazi-Szene, denn die Methodiken sind ja dieselbe. Es sind eben die Abhängigkeiten, einem Loser zu sagen, wir brauchen dich in unserer Partei. Wir hatten neulich Philipp Schlaffer zu Gast, einen ehemaligen Neonazis, und der hat im Format Der Rote Tisch erklärt, wie auch bei ihm ganz früh schon Parteien gezeigt haben, dass sie ihn brauchen und ihn quasi zwangsumarmt haben. Schaut euch das noch einmal an.
Ich habe relativ schnell zu Parteien gefunden, die haben gehört, oh Gott, da treffen sich ein paar junge Leute, die hören so Rechtsrock, ja, haben die Parteien damals gehört in Lübeck, haben gesagt, komm doch mal zu uns, wir treffen uns hier in der Kneipe, komm doch mal vorbei. Und wir fahren auf eine Demonstration demnächst, und dann sind wir zu der Kneipe gegangen, und dann gab es da ein Bier umsonst, ja, und Mensch, toll, junge Leute, wie schön, dass ihr da seid, und wir brauchen euch, ihr könnt den Umsturz machen, wir können was Tolles für dieses Volk machen, schön, dass ihr dabei seid. Ich wurde gesehen. Zu Hause wurde ich nur gesehen, wenn ich mal eine 3 geschrieben habe. Das ist ja schon toll, Philipp. Aber die haben mich gesehen und haben gesagt, schön nur, dass du hier bist. Schön, dass du da bist.
Anerkennung bekommen.
Anerkennung bekommen. Ganz einfache Mechanismen haben bei mir funktioniert. Ich habe Anerkennung bekommen. Ich wurde gesehen und haben gesagt, toll, so ein großer junger Mensch, du kannst doch richtig was, dich brauchen wir.
Philipp Schlaffer landete erst in der Braunszene und dann im Rotlichtmilieu. Da wurde auch gemordet, allerdings im kleinen Stil. Bei der SPD, auch eine Art von Rotlichtmilieu, wird ja seit 99 Jugoslawien im großen Stil gemordet, aber man ist deswegen trotzdem weiterhin auf freiem Fuß. Das ist der Unterschied eben zwischen dem kleinen und dem großen Rotlichtmilieu. Denn die Sterbehilfe für Nachbarn, die bleibt weiterhin legal, wenn sie demokratisch beschlossen ist. Kommen wir zum Schluss der Sendung zu dem, was man echte Sterbehilfe nennt. Ist in Deutschland ja immer noch ein Tabuthema, anders als in der Schweiz. Da ist es ja erlaubt, dass private Organisationen Patienten dabei helfen, sich selber durch Medikamente in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Ich komme auf das Thema deshalb, weil es gibt einen Artikel in der FAZ, Überschrift, die Pflicht des Staates beim Suizid zu helfen. Die Frage steht im Raum, muss der Staat tödliche Medikamente für einen Suizid bereitstellen oder eben aber nicht? Man muss sich diese Frage vor dem Hintergrund auf der kleinen Hirnrinde zergehen lassen, dass es dabei um sehr viel Geld geht. Es gibt einen ganzen Bereich, der nennt sich Palliativmedizin. Da sind jedes Jahr hunderttausende alter Menschen betroffen, die dringend sehr, sehr teure Schmerzmittel brauchen, um überhaupt durchzustehen. Die würden gerne sterben, dürfen das aber eben nicht. Und dieses Geschäft teilt sich die Pharmaindustrie und die großen Kirchen durch ihre Altenheime, die sie betreiben. Dort sind mehr Leute in Arbeit als bei der deutschen Automobilindustrie. Das muss man sich vorstellen. Und das Geld, was dort umgesetzt wird, das kommt vor allem der Pharmaindustrie und den Kirchen zugute, aber nicht den Pflegekräften. Die dürfen sich nämlich zu Hungerlohn dort tot arbeiten. Wir raten an dieser Stelle dazu, sich mit dem Thema Tabuthema Tod und das eigene Sterben zu befassen, bevor es zu spät ist. Denn wenn man erstmal in ein Koma liegt, ja, und keine Patientenverfügung hat, das kann ja schneller passieren, als man damit rechnet, dann entscheiden andere, wie lange man an irgendeiner Maschine hängt. Es gibt ja den zynischen Spruch, die Apparate in der Medizin ist so weit, man ist sich seines natürlichen Todes nicht mehr sicher. Wir haben ein Interview zu diesem Reizthema geführt mit Uwe Christian Arnold, der bekannteste Sterbehelfer Deutschlands, Letzte Hilfe, Plädoyer für ein selbstbestimmtes Sterben. Darum geht es. Es geht um das selbstbestimmte Sterben. Ich kann euch nur raten, euch mit diesem Thema so früh als möglich zu beschäftigen, denn wir alle sterben irgendwann mal.
Wenn man den Menschen sagt, wenn er sich umbringen will, wenn er sein Leben durch eigene Hand oder mit Hilfe eines Fachmanns beenden will, mit dem gleichen Recht, muss man ihm einräumen, dass er sein Leben verlängern will, wenn er das will, wenn es sein Wille und seine Vorstellung ist. Ökonomische Interessen können da nie kommen. Dass die Krankenkassen sagen, hier, du bist so alt genug, kannst jetzt mal sterben, sowas kann vielleicht einer in einem Roman schreiben, aber das sollte nie kommen, wird auch, glaube ich, nicht kommen. Aber der Witz ist eben der dabei, dass die Menschen dann bestimmen, was sie machen wollen, was sie noch haben wollen. Und das ist ja auch ihr gutes Recht.
Es geht eben um das Selbstbestimmte.
Eben, es geht immer um das Selbstbestimmte. Das Selbstbestimmte gilt natürlich genauso für die Therapie einer Krankheit wie am Ende des Lebens. Und das ist uns auch von unserer Verfassung her garantiert. Sie bestimmen über ihr Leben, was sie haben wollen, was sie nicht haben wollen.
Wie immer am Schluss von Me, Myself and Media Buchtipps. Ich habe heute 4 Bücher für euch an der Hand. Viele sind schon etwas älter, aber immer noch aktuell. Die Weltbeherrscher, militärische und geheimdienstliche Operation der USA von Amit Wertz. Wenn man dieses Buch liest, stellt man fest, dass das, was wir am Anfang der Sendung behaupten, dass nämlich die Strippenzieher ganz woanders sitzen und dass man sie gar nicht wählen und abwählen kann, dass das irgendwie mit diesem Buch ganz gut passt. Wir bewerten die Welt offiziell nach Standards, die werden in irgendwelchen Organisationen, die amerikanisch beherrscht sind, festgelegt. Aber kann man einen Staat eigentlich nur nach seinem BIP bewerten, also nach dem Pro-Kopf-Umsatz eines einzelnen Menschen? Oder gibt es noch andere Dinge, wo man sagen kann, da ist ein Land eben lebenswert? Darüber sollten wir nachdenken. Die Welt neu bewerten, warum arme Länder arm bleiben und wir das ändern können. Ein Buch von Alexander Dill. Denn arme Länder bekommen nur dann Kredite zu fairen Preisen, wenn ihr BIP hoch ist. Ja? Das heißt, wenn eine Nation von außen dir einen schlechten BIP-Wert verkauft, bekommst du kein Geld und bist so strangulierbar. Oder aber du machst sogenannte Strukturanpassungsprogramme. Wir sehen eben auch, das ist ein Hebel. Die amerikanische Elite ist ein Buch aus den 60er Jahren von Herrn Mills. Das ist die Originalausgabe. Schwer zu bekommen, es gibt einen Nachdruck. Ich kann euch nur dringend raten, das Buch zu kaufen. Ihr habt das Gefühl, das ist gestern geschrieben worden. Und zum Schluss ein Buch, über die ganz viele Leute sprechen, ohne sie zu kennen, nämlich Moslems, Araber im weitesten Sinn. Ein Buch, ein Standardwerk von Albert Hourani, die Geschichte der arabischen Völker, weitererzählt vom arabischen Frühling bis zur aktuellen Revolution, Mohammed, alles ist damit drin. Ich rate euch, dieses Buch zu kaufen und zu lesen. Man kriegt es gebraucht. Es ist sehr dick. Es sind über 600 Seiten, aber man erfährt das, was man arabische Kultur nennen könnte, weil über die wird ja gar nicht gesprochen. Wir haben es ja geschafft, mit unserem Framing seit 2001, wenn wir das Wort Araber hören, sofort einen Mann zu sehen mit einem Sprengstoffgürtel. Das ist Framing, das ist Propaganda. Mit diesem Buch könnt ihr das durchbrechen. Macht das. Das war Me, Myself and Media, Ausgabe 41. Zum Schluss möchte ich euch meine ganz persönliche Meinung zum Besten geben, was für mich eigentlich Politiker sind. Politiker sind Ansprechpartner für Lobbyisten, die in Parteien eintreten, um dort private Karriere zu machen. Das sind also letztendlich Soap-Darsteller, die zu schlecht sind, damit sie in Hollywood einen Job bekommen. Und wenn du diese Demokratieglotze einschaltest, wenn du das also wählst, diese Partei wie ein Programm, dann darfst du dich wundern, dass das immer so weitergeht. Das ist eben wie mit einer Fernsehserie, wenn du die nicht mehr sehen möchtest oder möchtest, dass die aufhört, dann darfst du sie nicht einschalten. Es hat keinen Sinn, immer wieder einzuschalten, denn solange du einschaltest und die Quote stimmt, läuft diese Serie. Und wenn du jetzt auf die Idee kommst, einfach den Kanal zu wechseln und eine andere Soap zu sehen, zum Beispiel Bonanza oder die AfD, dann wird sich das nicht irgendwie verändern. Es ist nur eine andere Soap, die immer so weiterläuft. Du kannst diese Soap, diese Parteien, diesen ganzen Wahnsinn nur dadurch abwählen, indem du nicht mehr einschaltest. Und das haben viele nicht verstanden, denn die Wahlbeteiligung letztes Mal war ja extrem hoch. Das heißt, viele haben immer noch nicht diesen Politzirkus verstanden. Statt diesen Wahnsinn einzuschalten, solltest du lieber privat politisch handeln. Und wenn du dafür keine Zeit hast, könntest du theoretisch Menschen unterstützen, die politisch agieren und die deiner Meinung nach konkret etwas verändern. Ja, da gibt es eine Menge Leute, auch in deiner Nachbarschaft. Such dir einfach jemanden aus und denk positiv. Du kannst politisch handeln, indem du politisch handelst und nicht, indem du anderen dabei zuschaust, die vorgeben, politisch zu handeln. Wer sich für das Thema generell und diese ganze Fake-Demokratie intensiver interessiert, dem rate ich zur letzten Ausgabe von Position 13. Da geht es nämlich um den großen Bluff, wie demokratisch ist unsere Demokratie. Ein kurzer Ausschnitt in wenigen Sekunden. Ich möchte mich an dieser Stelle fürs Einschalten bedanken. Wenn ihr die Inhalte mögt, alle Quellen sind aufgeführt übrigens, ja, dann überprüft die Quellen, empfehlt das weiter, auch den Kritikern, und diskutiert über die Sendung. Das Internet ist ja keine Einbahnstraße. Wir wollen, dass ihr euch eure eigene Meinung bildet, uns auch mal an, sonst seht ihr anders. Wir wollen nicht, dass ihr unsere Meinung übernehmt, weil das ist dann genauso, als wenn ihr nur das ZDF einschaltet. Nein, alle Quellen checken, verschiedene Kanäle angucken und dann sich überlegen, was man eben selber denkt, weil darauf kommt es an, um das selber denken. Ich möchte mich an dieser Stelle für euren Support bedanken, ja, eure Spendenbereitschaft und auch, dass viele diese kleinen Daueraufträge hier bei uns unterzeichnet haben. Das bringt uns wirklich weiter. Wir werden größer, wir stellen mehr Leute ein und wir kümmern uns um die echte Demokratie. Wir versuchen, sie einzuführen und die repräsentative Demokratie abzuschütteln. Das können wir nur gemeinsam schaffen. Mein Name ist Kenny Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Ach ja, wir haben eine App, blenden wir ein. Ihr verpasst keinen Inhalt, wenn ihr euch dieses Ding runterzieht, aber macht das einfach. Ihr müsst ja nicht jeden Tag gucken, ob was passiert, und spart Zeit für das echte Leben. Ciao.
Ich sage mal so, wer alle, die zu Pegida gehen, unter die Nazi-Haube setzt, treibt der AfD die Hasen in die Küche. Man sollte es sich nicht zu primitiv machen, sondern ich möchte, dass wir ringen um Arbeitnehmer, die AfD gewählt haben, dass wir ringen um Frauen, die AfD gewählt haben, die alleinerziehend sind oder sonst wie. Wir müssen ringen um die Menschen und wir müssen ihnen auch zeigen, dass uns ernst ist, dass in einer Demokratie auch Möglichkeiten sind, zu streiken, sich zu wehren, für Frieden zu demonstrieren, in Rammstein zu sein etc. Diese Sachen machen die Demokratie lebendig. Nicht das statische Sitzen in Ausschüssen im Parlament, jedenfalls nicht alleine. Sondern im Kernpunkt müssen wir Leute wieder neu mobilisieren, wenn sie spüren, dass es uns ernst ist. Auch mit dem Antikapitalismus, den es ja gelegentlich sogar manchmal in der SPD gibt. Haben wir eine Chance, andersrum haben wir sie nicht.
Und der Zug ist leider zum Teil abgefahren.
Also
Ich habe eingangs gesagt, ich bin ein großer Fan der Demokratie und ich glaube auch zutiefst noch an sie.
Es gibt ja Tendenzen der Demokratie.
Ja, genau.